Matthäus 9, Vers 2. Und wer keine Bibel dabei hat, kann den da vorne lesen. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder: Stehe auf und gehe umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, hebe dein Bett auf und gehe heim. Es gibt einen Jesus-Film, Jesus of Nazareth, wo diese Szene unglaublich stark auch im Film dargestellt ist. Das begeistert mich immer wieder. Vor allem dieser Zorn von Jesus, wie er sagt: Was ist leichter zu sagen? Stehe auf und wandle, oder dir sind deine Sünden vergeben. Damit ihr seht, dass der Menschensohn die Vollmacht hat. Und diese Begebenheit zeigt uns aber gleichzeitig einen tiefen Zusammenhang zwischen Schuldgefühlen, Verdammnisempfindungen auf der einen Seite und Krankheit auf der anderen Seite auf. Es ist interessant, das Gefühl, versagt zu haben vor Gott, unwürdig zu sein vor Gott, Falsches getan zu haben vor Gott und vor Menschen, führt viele Menschen dazu, sich selber abzulehnen. Und das Interessante ist, dass mit fortdauernder Selbstablehnung eine Autoaggression in unserem Geist startet, die sich gegen den Körper richtet. Wir beginnen uns nicht nur geistig abzulehnen, sondern auch körperlich abzulehnen. Und unser Körper ist in einer erstaunlich sensiblen Weise mit unserem Geist, mit unserer Seele verbunden. Und wenn du dich nicht mehr liebst, dich nicht mehr annehmen kannst, bekommt dein Körper das zu spüren. Und ich habe das in der Seelsorge schon oft erlebt. Ein ganz bekannter Fall schwebt mir vor Augen, wo jemand, von dem ich das auch weiß, von den Ärzten weiß, wo die Ärzte gesagt haben: Diese Person will gar nicht gesund werden, wir können ihr deshalb auch nicht helfen. Das hat etwas mit unserem Denken, unserem Verstehen zu tun. Und es hat ganz, ganz stark etwas damit zu tun, wie nehme ich mich wahr. Und als zweiten Schritt hat es ganz viel damit zu tun, was glaubst du, wie Gott dich wahrnimmt. Der Mann, dem Jesus hier die Heilung zusprach, war mit Sicherheit in seinem Leben in einer Form schuldig geworden. Er hatte gegen sein Gewissen gehandelt und fortan lebte er in der Meinung, dass Gottes Fluch und Missfallen auf ihn lagen. Und als Folge dessen wurde er krank, gelähmt. Wisst ihr zum Beispiel, dass auf vielen Gichtmedikamenten steht, dass man sein Leben in Ordnung bringen soll? Ich habe das nie geglaubt, habe ich schon auf ein paar Bipacks gesehen. Und dass, wenn das Medikament nicht wirkt, auf zwei Bipacks stand drauf, dass man dem Betreffenden rät, seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gicht führt auch zu Lähmungserscheinungen. Dieser Mann hatte in irgendeiner Form, ist er schuldig geworden. Und er hat gegen sein Gewissen gehandelt. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was das Gewissen ist. Unser Gewissen ist eine ganz feine, geniale Gabe von Gott. Zum einen zeigt es uns untrüglich den Nordpol, den moralischen Nordpol. Gott hat uns das Gewissen gegeben, damit wir, egal ob wir Christen, Muslime oder was weiß immer wir sind oder Atheisten sind, spüren, was ist gut und was ist böse. Und es ist interessant, das Gewissen funktioniert immer am Anfang, bis wir es entweder totgeschlagen haben oder verdreht haben oder niedergemacht haben. Aber das Gewissen funktioniert. Jeder von uns spürt, ob das, was er gemacht hat, in Ordnung ist oder nicht. Gibt ja so Christen, die würden am liebsten gerne so ein dickes Gesetzbuch unterm Arm haben, wo dann für jeden absolut Leben, jeden Lebensbereich irgendein Paragraph zu finden ist, was sie jetzt zu tun hätten. Und ich sage immer, hey, was musst du denn fragen, wo das und das steht? Ja, steht denn das in der Bibel? Frag doch mal dein Herz. Das Herz sagt dir ganz genau, ob was okay ist oder nicht. Natürlich gibt es dann das deformierte Gewissen. Das ist die Tragödie von uns Menschen, wo wir das Gewissen entweder so totgeschlagen haben, dann sprechen wir von herzlosen, gewissenslosen, pervertierten Menschen. Und das andere Extrem ist, dass wir das Gewissen überstimulieren. Menschen, die ein schwaches Gewissen haben, die sich aus den kleinsten Kleinigkeiten Gewissen machen, die nur noch so rumlaufen, die Majestix, ne, die Angst haben, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Und dieser Mann gehörte offensichtlich zu der Kategorie, er wuchs in einer Umgebung auf, vielleicht war er in irgendeiner pharisäischen oder sadduzäischen Schule, und die Juden damals hatten eine ganze Menge von Gesetzen zu befolgen. Juden dachten, Gott ist ein Gott, der Freude daran hat, dass die Menschen unendlich viel Gesetze befolgen müssen. Die Juden hatten damals sogar zu den Gesetzen, die in der Tora, das ist das Alte Testament, stand, noch über 600 Satzungen der Väter dazu addiert. Das Leben eines jüdischen frommen Mannes bestand eigentlich nur darin, in diesem ganzen Gesetzesdschungel sich zurechtzufinden. Und einen Glauben hatten die Leute, dass wenn jemand krank ist, so richtig fett krank ist, dann hatte er Dreck am Stecken, dann war er ein Sünder und Krankheit war immer die Strafe Gottes. Das musst du dir vorstellen, du bist krank und zu deiner Krankheit kommt noch diese immense Last, du bist doch sowieso ein Sünder. Das geschieht dir völlig zurecht, Gottes Zorn ist auf dir. Welche Hoffnung hat man da noch, gesund zu werden? So, und was dieser Mann erlebt, ist, dass Jesus zuerst ihm hinkommt und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Bevor Jesus überhaupt irgendeine Heilung ausspricht, sagt er zu diesem Mann zuerst, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil das war das eigentliche Problem dieses Mannes. Das eigentliche Problem dieses Mannes war, Gott sieht in mir einen elenden, verdammten, niederträchtigen Sünder. Ich bin mit Gott nicht in Ordnung. Gott liebt mich nicht mehr. Gott mag mich nicht, aus was für Gründen auch immer. Gott straft mich, deswegen bin ich krank. Und Jesus zieht ihm diesen Zahn. Ein andermal fragten ja die Jünger auch, ja, ist dieser krank, weil seine Eltern gesündigt haben oder er gesündigt hatte? In einem anderen Fall. Und Jesus sagt, weder noch. Gottes Herrlichkeit soll an ihm sichtbar werden. Die Frage unserer Botschaft heute Abend ist, weißt du, wie Gott dich sieht? Wie sieht Gott dich? Weißt du, wie Gott dich ansieht? Oder geht es dir vielleicht mit diesem Kranken, du gelähmt bist in deinem Herzen? Dass du gebunden bist irgendwo, weil du meinst, dass Gott dich nicht liebt. Ich möchte dir heute Abend helfen zu verstehen, wie Gott dich sieht. Und damit du auch völlig frei sein kannst, alles, was Gott dir geben möchte, von ihm zu empfangen. Es fällt uns sehr schwer, etwas von Gott zu empfangen, wenn wir glauben, dass Gott etwas gegen uns hat. Wenn du von mir 100 Mark haben möchtest, gut, Mark gibt es ja eh nicht mehr, Euro. Ich wünsche, wir hätten die Mark noch. Können wir mal dafür beten? Ein lautes Amen, ja? Das ist gut, ja. Dann müssen wir ein gutes Verhältnis miteinander haben, wenn du mit Freimut zu mir kommen wolltest. Aber wenn du das Gefühl hast, ich habe was gegen dich, dann wirst du gar nicht erst hinkommen. Du wirst sagen, das hat ja eh keinen Zweck. Und wenn du zu Gott kommst und du möchtest etwas vornehmen und du hast das Gefühl, hey, ich weiß gar nicht, wie wir beide so unterwegs sind, Gott und ich, dann ist es sehr schwer, etwas von Gott zu erwarten. Ich möchte dich ermutigen, lass uns noch für einen Moment tiefer in diese Geschichte reingehen. Es lohnt sich immer, solche Geschichten tief zu betrachten. Was wir hier sehen, ist, dass dieser Mann sich offensichtlich sein Herz zerrissen hat innerlich über das, was er getan hat. Das heißt, das, was er getan hatte oder meinte getan zu haben, bewegte ihn. Er war also kein skrupelloser, gewissenloser, hartherziger Sünder, sondern jemand, dem seine Schuld, und irgendwas muss er angestellt haben, sonst würde er nicht sagen, das ist Schuld gewesen. Das muss ihm so zu Herzen gegangen sein, dass es ihm zur Last wurde. Und damit war er nicht irgendein bösartiger Mensch, sondern jemand, der sich wirklich Gedanken machte über sein Wesen. Da gibt es eine andere Kategorie von Menschen, die leben gegen Gottes Gesetz, die leben gegen menschliche Gesetze und sie haben überhaupt keine Skrupel. Denen geht's auch gut. Die verdammen sich überhaupt nicht selber für das, was sie getan haben. In Psalm 73,3, da habe ich meinen Zauberstab hier, heißt es, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und vor Kraft. Sie müssen sich nicht ablagen wie andere Menschen. Die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Interessant, ne? Mehr als 2000 Jahre alt, dieser Psalm. Und hier machten schon Menschen damals, die beobachten, dass es eine Klasse von Leuten gibt, denen macht es überhaupt nichts aus. Ob die in Schuld leben, scheißegal. Hey. Und wir lernen daraus etwas sehr, sehr Wichtiges. Der Kranke, den Jesus heilte, war kein hartnäckiger, bösartiger, verhärteter Mensch. Er war ein Mensch, der in Schuld gefallen ist, irgendwann, irgendwo. Aber es hat ihm leid getan. Es hat ihm eigentlich wehgetan. Aber durch ein falsches Gottesbild, durch ein falsches Gottesbild kam er unter Verdammnis. Durch die Verdammnis wurde er krank. Was ich euch sagen möchte, viele von euch wollen Gott mit ganzem Herzen nachfolgen und versagen dabei. Immer wieder. Und wir gleichen diesen Sünder. Und viele von uns wissen nicht, wie Gott über uns denkt. Und wir glauben, jetzt ist Gott mit mir fertig. Oder jetzt ist Gott nicht mehr so innig mit mir verbunden. Und wir entfernen uns. Anstatt zu Gott zu laufen, was wir tun sollen, rennen wir vor ihm davon. Das ist genau das, was Gott nicht möchte. Ich glaube, dass Jesus sein Herz zerrissen war vor Erbarmen und Mitleid, als er diesen Mann sah. Was Menschen aus ihm gemacht hatten. Und vor allem noch mehr, was Menschen aus dem Bild Gottes gemacht hatten. Zu behaupten, dieser Mann ist krank, weil Gottes Strafe auf ihm ist. Und wie gesagt, Jesus, das Erste, was er macht, er stellt sein Gottesbild wieder her. Hey, dir sind deine Sünden vergeben. Deine Schuld spielt keine Rolle mehr. Das war das, was diesen Mann eigentlich am meisten bewegt hat. Wenn es nicht so gewesen wäre, hätte Jesus das nicht sagen müssen. Amen. Und viele von uns sind bewegt von irgendwelchen Schulden in unserem Leben. Seien es große, kleine, mittlere. Und dieses Dilemma steht bis heute fort. Christen wissen oft nicht wirklich, wie sieht Gott, ihr Vater, sie an. Viele Christen leiden deswegen auch auf unterschiedlichsten Ebenen. Viele Christen haben emotionalen Mangel. Mangel an innerem Frieden. Mangel an Gesundheit. Mangel an Annahme und Liebe von Gott. Und deswegen sind viele von uns nicht in der Position, in der sie sein sollten. Gott möchte dir viel mehr geben, aber kann es dir nicht geben, wenn du nicht ein mutiges Herz hast und kommst und es abholst. Wenn du eher auf Distanz bleibst zu Gott. Wenn du aus Angst eher vor ihm wegläufst, als du ihm hinrennst. Und was Gott möchte ist, wenn du versagst, sagt er, lauf zu mir und lauf nicht weg von mir. Wir wollen heute lernen, wie Gott uns sieht und wir wollen lernen, wie kommen wir hinein, es anzunehmen und zu glauben. Denn nur dann können wir wirklich das empfangen, was Gott dir geben möchte und nur dann können wir auch wirklich das tun, was Gott uns aufgetragen hat zu tun. Wenn wir nicht wissen, tief im Herzen, wenn es keine Offenbarung wird, wie Gott uns sieht, werden wir immer unsicher sein. Und das, was wir tun, wenn wir mehr aus Angst und aus treuer, frommer Pflichterfüllung tun, wie Mark es vorhin gesagt hat beim Zähneputzen, wir sind halt plötzlich hier, so wie jeden Morgen vor dem Spiegel. Aber wenn wir begreifen und verstehen, wie sehr Gott für uns ist, dann wird sich unser ganzes Verhältnis zu Gott verändern. Wir werden begeistert von ihm sein, begeistert auch hierher kommen, begeistert tun, was er gerne möchte, dass wir tun sollen. Und vor allen Dingen, wenn wir nur das tun, was er uns auch sagt und nicht, was andere Menschen auf uns legen. Das Dilemma unseres Daseins als Christ ist für mich sehr eindrucksvoll im Hohenlied, Kapitel 1, Vers 5, beschrieben. Da heißt es: Ich bin braun, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars und wie die Teppiche Salomos. Ich mag es im Englischen: I am dark, but I am lovely. Wir fühlen auf der einen Seite, dass unsere Herzen dunkel sind. Aber auf der anderen Seite, als Christen, spüren wir auch, da ist etwas. Hey, Gott hat uns doch erlöst. Jesus ist für uns gestorben. Wir sind doch eigentlich die Lieblinge Gottes. Und in diesem Dilemma bewegen wir uns oft. Ich bin schuldig, aber ich bin auch Gottes Geliebte. Und allzu oft aber bewegen wir uns emotional auf der Seite, ich bin schuldig. So ein tiefes Bild hier, ne? Die Zelte Kedars, das waren die Beduinenzelte. Kedar war ein arabischer Beduinenstamm. Und das waren diese schwarzen Zelte. Wisst ihr, warum die Beduinenzelte schwarz sind? Damit keine Sonne reinkommt, richtig. Und vor allen Dingen auch, dass die Wärme gespeichert wird. Denn nachts ist es in der Wüste eisig kalt. Und das geht ganz schnell. Und sie sagt, so bin ich, aber ich bin auch wie die Teppiche Salomos. Gemeint waren an Tempel und an der Stiftshütte die weißen Vorhänge. Und weiß ist das Zeichen von Reinheit. Ich möchte irgendwann mal auch mal so ein Teaching anbieten über die ganze Stiftshütte. Es ist interessant, auch die Stiftshütte war äußerlich schwarz. Aber wenn du die erste Decke weggenommen hast, dann kam eine weitere Decke, die war rot, knallrot. Wenn du die weggenommen hast, kam eine weitere Decke, die war schneeweiß. Und wenn du die weggenommen hast, kam eine Decke mit wundervollen Bestickungen, wo Engel und Sterne drauf gestickt waren. Das ist die Herrlichkeit. Das war ein Symbol dafür auch, wie Christus war, äußerlich ein Mensch und wie wir sind, äußerlich Mensch, äußerlich dunkel, innerlich Leben, dann Reinheit und dann Herrlichkeit. Und Gott sieht dich. Gott sieht dich so. In deiner Schwachheit, aber Gott sieht durch diese Decke hindurch. Er sieht die Herrlichkeit in dir. Und das ist die Botschaft heute Abend. Gott sieht die Herrlichkeit, die in dir ist. Gott sieht das unglaubliche Potenzial, das in dir ist. Gott sieht das Herz in dir, das sich eigentlich ausstreckt, ihm zu gehorchen. Das Herz, das sich ausstreckt, es richtig zu machen. Das ist das, was Gott sieht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, hey, ich bin Schluri, ich bin fähig zur Schuld. Und wir sind zu ganz schön viel übler Schuld fähig. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit über uns. Es gibt eine andere Wahrheit auch über uns, und das ist die Wahrheit, wie Gott uns wirklich sieht. Wir sind manchmal oft überrascht, wenn wir schuldig werden. Wie konnte mir sowas passieren? Wie kann ich nur sowas machen? Was wird jetzt Gott von mir denken? Wir glauben, Gott ist genauso überrascht. Aber Gott ist nicht überrascht. Du kannst Gott genau genommen niemals überraschen, denn er kennt dich. Er hat dich gekannt, bevor du ihn gekannt hast. Gott wird von dir niemals überrascht. Niemals, egal was du tust. Gott weiß es schon. Und deswegen können wir darin zur Ruhe kommen. Und Gott hat, sagt der Römerbrief, zu uns Ja gesagt, als wir noch Sünder waren. In Lukas 22, 32 haben wir diese Geschichte mit dem Petrus. Und da sagt Jesus: Ich habe für dich gebetet, damit du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, wie kannst du sowas sagen? Fuhr Petrus auf. Ich bin jederzeit bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen oder sogar für dich oder mit dir zu sterben. Doch Jesus sagte, Petrus, ich sage dir noch, ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst. Petrus war bis zum Rand gefüllt mit Selbstvertrauen. Was er für seinen Herrn tun würde, was er wagen würde für ihn. Er war immer der Erste, er war immer vorne dran. Petrus war 200%ig überzeugt von seinem Eifer. Er hielt sich für den Besten aller Jünger, für den Vollkommensten, für den Reinsten, den Erhabensten, den, der mir Jesus am meisten liebt. Und ich war früher auch immer so unterwegs und ich habe in 23 Jahren Christsein genügend Christen erlebt. Und Gott liebt es, sage ich dir. Die jungen Christen, wenn sie kommen, ich und Jesus, und jetzt werden wir mal diese Stadt erschüttern, wir werden dieses Land erschüttern. Jesus, was ich für dich machen werde. Ne? Und Gott steht da und er lächelt. Er lacht dich nicht aus, aber er sagt, okay, dann fangen wir mal an. Und wir ziehen dann unsere Show ab und wir zeigen mal, was wir drauf haben für Gott. Ne? Ich habe das auch schon gemacht. Und Jesus sagt, hey, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Was, mein Glaube aufhören, Gott? Du redest hier absolut mit dem falschen Mann. Ich könnte dir ein paar Adressen geben aus meiner Gemeinde, die könntest du vielleicht mal so ansprechen. Aber doch nicht mich. Amen. Geht es dir manchmal auch so? Und dann wollen wir loslegen. Ne? Und Jesus sagt, du wirst mich dreimal verraten. Ich niemals. Aber Gott liebt das. Weißt du, dieser Eifer ist das erste Zeichen in dir, dass du von Neuem geboren bist. Amen. Das ist der Eifer. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, gibt es in einem Psalmenspruch. Ne? Und Gottes Aufgabe und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, diesen Eifer langsam mit ein paar Eiswürfeln auf die richtige Betriebstemperatur zu bringen. Der Eifer nicht alles verbrennt, sondern das tut, was sinnvoll ist. Johannes, Andreas, die beiden Brüder von den 12 Aposteln. Jesus gab ihnen einen Spitznamen, er nannte sie Boanerges, Donnersöhne, Söhne des Donners. Wisst ihr warum? Eines Tages war Jesus mal in einem Dorf und er wollte dort übernachten, weil er gepredigt hatte. Und die Leute haben gesagt, hey, dich hergelaufenen Penner nehmen wir nicht auf, gell? Wir sind hier keine Übernachtungszentrale für Wanderprediger, ne? Und Johannes war so empört, und er sagt, Jesus, wenn du willst, lassen wir jetzt sofort Feuer vom Himmel fallen und löschen diese Stadt aus. Ne? Eifer. Er wollte die ganze Stadt nuken. Ne? Atomschlag, nuklearer Gegenschlag. Später wurde dieser Mann der Apostel der Liebe genannt. Ne? Aber er hat angefangen wie? Mit Eifer. Großem Eifer. Und Gott liebt es. Gott sieht durch diesen Eifer hindurch. Als Jesus sagte auch, hey, sag mal, weißt du überhaupt, wessen Geistes Kind du bist, Johannes? Und Jesus wusste, was aus diesem Mann einmal werden würde. Deshalb hat er ihn erwählt. So manche von uns sind so voller Eifer, so von sich eingenommen. Und dann kommt der erste Schlag. Wir stolpern, wir fallen hin, wir versagen, wir liegen flach am Boden, wir haben total versagt. Und dann kommt ein wichtiger Moment, wie denke ich nun über mich? Wie denke ich nun, dass Gott mich sieht? Was dachte Petrus, wie Gott ihn sieht? Aber da war schon diese Aussage, wo Jesus sagt, hey, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Jesus und auch der Vater wussten, dass Petrus einknicken wird. Aber sie wussten auch, dass das wirklich wichtig ist, einzuknicken. Für viele von euch wird es wichtig sein, mal einzuknicken. Mal auf die gesunden 1,80 Meter zurückgebracht werden. Und andere wird Gott nach oben knicken. Das sind die, die permanent unterm Teppich laufen, die noch Handstände unterm Teppich machen können. Die baut Gott auf, die gibt's auch, zu denen kommen wir gleich. Ne? Aber Gott, was Gott sieht, ist dein Potenzial, dein Wesen. Und Gott ist begeistert. Mike Bickle hat mal diesen Satz geprägt: Er traut keinem Leiter, der nicht mindestens 2 massive Lebenskrisen hinter sich gebracht hat. Das ist wichtig. Wenn du wirklich leiten möchtest im geistlichen Bereich und du hast noch keine Krisen im Leben erlebt, in denen du selber versagt hast, in denen du selber an den Rand gebracht worden bist, dann kannst du nicht wirklich leiden. Amen. Weißt du auch warum? Weil du sonst ein erbarmungsloser, performanceorientierter, knallharter Typ wirst, der die Leute mit der Peitsche auf der Bahn des Erfolgs immer weiter nach vorne treibt. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben alle eine Vergangenheit hinter uns, alle. Viele von uns kommen aus Hintergründen, wo wir von klein auf an gelernt haben, uns durch Leistung zu definieren. Und wir glauben, dass ausschließlich nur, wenn wir gute Leistung bringen, so haben wir es erfahren in unserem Leben, dann sind wir auch anerkannt. Amen. Dann kriegen wir ein Lob, dann kriegen wir vom Papa ein Taschengeld, von der Mama Schokolade oder der Lehrer sagt gut. Und wenn das nicht so läuft, dann sind wir die Versager, die Loser. Und wir glauben, dass Gott genauso ist. Und deshalb meinen wir, wir müssen uns vor Gott durch Leistung, ausschließlich durch Leistung definieren. Das ist nicht das, was Gott will. Petrus war so jemand. Und es war wichtig, dass er diese Lektion lernte. In eine Lebenskrise kam. Und was da tatsächlich passierte, war, in ihm wurde ein Fundament gelegt zur wirklichen Umkehr, zur wirklichen Bekehrung. Ein Christ, ein Leiter ist dann wirklich bekehrt, wenn er sein Versagen erlebt und verarbeitet hat. Hinterher hast du Folgendes auf deinem Guthabenkonto. Du verstehst, dass Gott dich wirklich liebt, auch wenn du versagt hast. Amen. Und das Zweite ist, du wirst ein demütiges Herz kriegen mit denen, die schwach sind. Weil du selber Schwachheit produziert hast, weil du selber an den Rand geführt worden bist, und es fällt dir viel leichter, den anderen zu vergeben und zu tragen. Das ist der Moment, wo du erst in Effizienz reinkommst. Und deswegen müssen wir durch diese Prozesse. Und es gibt auch keine Abkürzung unbedingt. Manche müssen mit dem Kopf durch die Wand erstmal. Das ist okay. Wir sollten das nicht verachten. Wir sollten mit Geduld tragen. Gott trägt uns auch mit Geduld. Und genauso gilt es andersrum für die. Es gibt auch welche, die sind von Natur her überhaupt gar keine Kämpfernaturen. Sind eher schüchtern, zurückhaltend, eher 4., 5., 6. Reihe. Und Gott schaut oft auch auf dich voller Freude. Denn Gott sieht in dir die verborgenen Schätze. Gott sieht in dir das Potenzial, das er heben kann. Das Potenzial, das er herausholen wird aus dir. Und du musst dir keine Sorgen machen, dass du immer irgendwo in der 5., 6., 7. Reihe unentdeckt versauerst. Gott wird kommen. Und Gott wird dich genauso konfrontieren. Bei dir wird es anders sein. Gott muss dich vielleicht nicht brechen, sondern Gott wird dich in Verantwortung oder in Position hineinschieben. Der Unterschied ist bei dir der sowieso so stark ist und der kriegt eine Leitungsverantwortung, der sagt, na endlich kriege ich mal das Amt, das meiner würdig ist. Und der andere sagt, oh Gott, na das schaffe ich nie. Nein, such dir jemand anderen, aber nicht mich. Und Gott wird bei dir gerade andersrum handeln. Und du wirst lernen, indem du aus dem Boot steigst, dass Gott mit dir ist. Und wirst dort deine Erfahrungen sammeln, dass Gott absolut zuverlässig ist und dass er dich liebt, auch wenn du scheinbar schwach bist. Gott sieht das Endprodukt in dir. Jesus hat einen sehr interessanten Satz gesagt zu seinen Jüngern. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir alle kennen das ein bisschen so, also mir ging es jedenfalls auch immer so, wenn ich diesen Vers gelesen habe, das war für mich genau der Beleg. Jetzt müssen wir mal richtig einen Pfund Kohlen auflegen und noch ein bisschen Heizöl hinterher gießen, dass wir wachen und beten. Also wir müssen jetzt mal was tun und wenn wir richtig gut was tun, dann fallen wir auch nicht in Versuchung, weil wir beschäftigt sind. Wenn wir immer nur Bibel lesen und immer in die Kirche gehen, immer in die Gottesdienste gehen und alle Seminare mitmachen, dann haben wir gar keine Zeit zu sündigen. So Sprüche habe ich alle schon mal gehört vor vielen Jahren in meinem Christenleben. Ne? So die Standardauslegung. Ne? Halleluja, Jürgen. Aber was Jesus wirklich eigentlich sagt, ist, wir müssen lernen, viele dieser Aussagen ins Positive zu verkehren. Was Jesus eigentlich sagt, du hast einen willigen Geist in dir. Ich sehe, mein Kind, dass du einen willigen Geist hast und diesen Geist schätze ich an dir. Ich habe dir einen willigen Geist gegeben. Weißt du, dass es ungefähr 5 oder vielleicht sogar mehr, 5,5 Milliarden Menschen gibt, die nominell keine Christen sind, die eigentlich keinen willigen Geist haben? Zu denen könnte Christus sowas gar nicht sagen. Du gehörst, gemessen an der Weltbevölkerung, zu einer Minderheit, von der Gott sagen kann, du hast einen willigen Geist. Gott hat dir einen willigen Geist gegeben. Und das ist das Angeld deiner Neugeburt. Dieser willige Geist kam in dich hinein, als du deine Herzenstür, wir sagen das ja so schön als Christen, für Gott geöffnet hast. Als Gott in dein Leben kam, hat Gott dir seinen Heiligen Geist gegeben. Das ist dieser willige Geist in dir, dein Geist der Willigen. Und zu diesem Geist des Wollens hast du Ja gesagt in der Stunde deiner Wiedergeburt. Und das ist der Geist, der herrlich ist in dir. Das ist der Geist, den Gott in dir sieht, in jedem von euch, in der ihn begeistert. Sag, schau mal, meine Tochter, mein Sohn, er hat einen willigen Geist. Er will. Ich weiß, dass sie wollen. Sie fallen halt, weil sie im Fleisch noch sind. Und Gott hat Wege, wie er mit entsprechendem Training in deinem Leben diesen Geist immer stärker macht in dir. Und das, Freunde, ist ein lebenslanger Prozess. Nicht ein Prozess von 1-2 Wochen, Glaubensgrundkurs, Crashkurs, Aufbaukurs und dann sind wir die Superchristen. Das funktioniert so nicht. Deswegen fand ich das auch sehr wichtig, was Silvia gesagt hat. Vergleiche dich nicht mit anderen. Wir machen oft den Fehler. Ja, guck mal den Christen an da und Bruder F und Schwester G und wie weit die schon sind und ich muss jetzt mal einen Schäufchen Kohlen auflegen, um die einzuholen. Und du gehst in eine Race rein, in ein Rennen, zu das Gott dich niemals berufen hat. Nie. Gott hat dich nicht berufen, deinen Bruder, deine Schwester einzuholen. Noch heiliger zu werden, noch besser zu werden. Sondern Gott hat einen Plan für dich. Gott hat eine Entwicklung für dich. Und dein Auftrag ist, zu seinen Füßen zu sitzen und zu hören, was er dir sagen möchte. Zu empfangen, was er dir geben möchte. Die Aufträge zu nehmen, die er dir geben möchte. Und viele Christen sind nur damit beschäftigt, entweder mit anderen im Wettlauf zu sein, wo sie Angst haben, dass sie selber überholt werden und deshalb noch schneller. Ich kenne viele Pastoren, die so unterwegs sind. Überholungsängste. Oder den muss ich noch einholen, den muss ich noch einholen, da muss ich noch besser werden. Dazu hatte ich Gott niemals berufen. Gott kennt dich. Gott kennt dein Herz. Und Gott verachte dich nicht in deiner Schwachheit. Und Gott hat Geduld mit dir. Und deswegen gib dir Zeit, in das hineinzukommen, was Gott dir zeigen möchte. Gib dir Zeit, loszulassen, wo andere vielleicht Joche auf dich gelegt haben, Erwartungen auf dich gelegt haben. Es gibt auch im Hohen Lied der Liebe von dieser Schulamitin diesen einen Vers, wo sie sagt, meine zornigen Brüder verlangten von mir, dass ich ihre Weinberge hütete. Meinen eigenen Weinberg hütete ich nicht. Ein interessanter Vers. Mike Bickel legt das dahingehend aus, und da kann ich eigentlich nur Amen dazu sagen, dass es ein Symbol dafür ist, dass wir oft die Verantwortungen übernehmen, die andere uns geben, die Gott uns gar nicht gegeben hat, und dass wir deshalb unsere eigene Verantwortlichkeit, unsere eigene Lebensrolle, die Gott für uns hat, unseren eigenen Auftrag, den er für uns hat, gar nicht wahrnehmen. Deswegen ist es so wichtig zu hören, zu den Füßen Gottes zu sitzen, was möchtest du von mir? Deswegen war Maria, hatte das gute Teil erwähnt, als sie zu Füßen Jesu saß. Und Martha, sie hat es gut gemeint, sie hat einen willigen Geist gehabt, keine Frage. Jesus verachtete sie auch nicht, aber sie war dabei, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht aufgetragen bekam. Ich möchte dich einmal ermutigen, fühl doch mal in dich hinein. Dieser willige Geist, ist nicht in dir das Verlangen, Gott völlig zu folgen? Mach mal die Augen zu, wenn du Mut hast. Und fühl mal in dich hinein, wenn Gott zu dir sagen würde, ich weiß, dass du einen willigen Geist hast. Kannst du dazu Ja sagen? Ist es nicht so, dass du eigentlich das Verlangen hast, ihm völlig zu folgen, das Verlangen hast, ihm gerne zu dienen, das Verlangen eigentlich tief in dir hast, eifrig zu sein, es zu wagen, aus dem sicheren Boot zu steigen, wenn es darauf ankommt, auf das Wasser zu gehen? Ich bin sicher, wenn du ehrlich zu dir selber bist, der Schwächste unter euch fühlt es, dass er einen willigen Geist in sich hat. Natürlich, wenn einige jetzt sagen, ja, aber ich schaff's ja doch nicht, ich habe schon einen Schlussstrich drunter gezogen. Wir kommen ein paar Namen jetzt und zu denen spricht Gott. Und ich sage die Namen nicht von vorne, keine Angst. Aber Gott sagt dir, du sollst nicht aufhören zuzumachen. Du sollst nicht aufhören zuzumachen. Fühl es in dir, das Verlangen treu zu sein. Das habe ich dir geschenkt. Und Gott wird dieses Verlangen in dir neu anfachen. Petrus erlebte das Versagen seiner eigenen Person. Petrus kam an einen Punkt, das war ein Crashkurs für uns alle, wo er merkte, dass er verloren hatte. Und doch sagt Jesus, du hast einen willigen Geist, du bist nicht aufsässig oder feindlich, du hast einen willigen Geist. Es ist ein Unterschied, aggressiv, bösartig, aufsässig gegen Jesus zu sein oder einfach nur schwach zu sein, noch nicht in der Lage zu sein, das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Und Gott hat Geduld mit dir. Vielleicht sind manche hier, die denken, ich bin 40, 45 und älter. Für mich ist es schon vorbei. Es ist überhaupt nicht vorbei. Mose war 80 Jahre, als er Israel aus Ägypten führte. 40 Jahre lang war er als Pharaonensohn tätig. Und Gott hatte in seiner verschwenderischen, unendlichen Güte nochmal 40 Jahre vorgesehen, in denen Mose einfach in die Wüste, in die Schule geschickt wurde, bei den Schafen. Aber dann war er bereit. Ich muss ehrlich sagen, ich reg mich immer auf, wenn ich irgendwelche Prediger höre. Jetzt ist die Zeit der jungen Generation. Gott erweckt eine neue Generation. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Gott erweckt die, die ein williges Herz haben. Das hat mit deinem Alter überhaupt nichts zu tun. Du bist nicht zu jung für Gott und du bist auch nicht zu alt für Gott. Die Frage ist, was ist in deinem Herzen? Die Bibel sagt uns, Gott ist es, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen. Ist das nicht wunderbar? Gott wirkt beides in euch. Das Wollen und das Vollbringen. Lass es mal auf dich wirken. Er wird dir das Wollen geben und das Vollbringen. Er ist es. Und diesen Geist hat Gott in dir geschaffen, den willigen Geist. Der Geist ist willig. Und so sieht Gott dich. Gott ist begeistert von dir. Auch wenn deine Willigkeit am Anfang noch wie junger Wein ist, der schäumt und spritzt und blubbert ohne Ende. Aber Gott weiß, was kommen wird. Und Gott sieht auch eher die stillen Hirschquellen, Mineralwasserchristen, so gar nicht richtig blubbern. Und Gott weiß schon, wie er Kohlensäure reinkriegt, ne? Und dich auch zum Blubbern bringt. Beide Fraktionen sind überhaupt kein Problem für Gott. Und in beiden sieht Gott das Potenzial, das er hineingelegt hat. Und zu euch beiden sagt Gott, ich bin es, der in euch das Wollen und das Vollbringen hervorbringt. Ich möchte noch ein Wort richten an die, die dann irgendwo auf dieser Reise gerne quitten. Petrus war so einer. Als Jesus auferstanden war, gingen sie zurück nach Galiläa, die Jünger, und Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Seine Freunde sprachen zu ihm, hey, wir wollen mit dir gehen. So gingen sie hinaus, stiegen das Boot, in dieser Nacht fingen sie nichts. Was Petrus tat, ist das, was viele Christen tun, wenn sie in einer Sache tief gefallen sind oder in einer Sache immer und immer und immer und immer wieder fallen und meinen, es gibt keine Hoffnung für sie. Sie gehen fischen. Und das steht dafür, dass sie bereit sind mit einer dritt- und viert- und fünftklassigen Berufung. Sie können den Schmerz nicht länger ertragen, vor Gott versagt zu haben. Also gehen sie in eine Sache hinein, von der sie denken, da werde ich nicht versagen. Petrus dachte, ich werd wieder ein Fischer, das kann ich wenigstens. Wenn ich als Fischer versage, ist es nicht so blamabel, wie wenn ich als Apostel versage. Wer hat Amen gesagt hier? Ja. Zu dir spricht der Herr heute Abend, ja? Gott wird dich da rausziehen. Gott hat dich nicht berufen in eine zweit- und drittklassige Berufung. Gott hat dich nicht berufen, zurückzugehen. Aber das machst du, wenn du nicht weißt, wie er über dich denkt. Wenn du denkst, dass er schlecht über dich denkt, dann gehst du zurück, you back off. Du gehst in eine zweit- und drittklassige Berufung, du machst das, was du schon immer gemacht hast. Aber das ist das, was Gott nicht will. Gott sagt, ich sehe in dir den willigen Geist. Hab Mut und vertrau mir und steh auf. Der Gerechte fällt siebenmal und steht doch immer wieder auf. Das ist Glauben. Egal wie oft ich falle, ich stehe auf und ich fange wieder an. Und der Tag kommt und ich habe den Berg erklommen. Und deswegen sollst du dich nicht mit anderen vergleichen, die vielleicht easy hochgehen auf den Berg. Du weißt nicht, was sie für Probleme haben, mit denen du gar keine Probleme hast. Das weißt du nicht. Und Gott muss mit ihnen genauso dealen und arbeiten. Und deswegen sagt auch Jesus zu Petrus, was geht der dich an? Folge du mir nach. Du hast einen willigen Geist, sagt Gott zu dir. Und deswegen liebe ich dich. Manche verbringen Jahre auf dem See der zweit- und dritt- und viertklassigen Berufung und fangen nicht. Und immer wieder ruft die Stimme, hey Kinder, habt ihr nichts gefangen? Hallo, werft eure Netze auf die andere Seite. Und dann machen sie es irgendwann und das Netz ist zum Bersten voll. Und genau in diesem Moment, heute Abend, ruft Jesus zu vielen von euch, hast du nichts gefangen. Ist dein Netz leer, Rainer? Werf dein Netz auf die andere Seite. Komm zurück zu mir. Komm in deine eigentliche Berufung mit mir. Deine Berufung ist nicht vorbei. Deine Berufung habe ich niemals von dir genommen. Auch wenn ich vielleicht vor 10 Jahren darüber gesprochen habe, deine Zeit ist in meinen Händen. Es spielt keine Rolle, wie lange du auf dem See warst, wie sehr du gefehlt hast, wie entmutigt du über dich selber bist. Jesus sieht dich an und er ist begeistert von dir, weil er sieht, in dir ist ein williger Geist. In dir ist ein williger Geist und deshalb sitzt du heute Abend hier. Wenn du keinen willigen Geist hättest, warum sollst du hier sein überhaupt? Ist doch eh nichts los hier, ne? In dir ist ein williger Geist und auch ein verzagtes Herz. Aber Jesus sagt, schau nicht auf dein verzagtes Herz, schau auf mich. Ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Ich gebe dir das Wollen und das Vollbringen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Immer wieder auf. Systeme, ne, die wir uns dann kaufen. Ja, so, dann hören wir immer so die diversen Rezepte von irgendwelchen Predigen. Es ist ein totaler Schwachsinn. Ich habe selber eine große Sehnsucht in mir und möchte noch so vieles bewegen. Und noch vor einem Jahr habe ich die dollsten Pläne gehabt. Ne? Gott hat alles eingestampft. Aber nicht, dass er sagt, Uwe, du bist jetzt nur noch berufen, im Garten zu sitzen, in der Laube und Sondern Gott sagt, jetzt gib mir mal dein ganzes Gerümpel. Und dann lass mich das mal sortieren, dann gebe ich dir das wieder zurück. Und ich gebe dir dein Herz zurück. Und dann wird es straight sein. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, Gott, und wenn ich jetzt von heute an, ich bin jetzt 47, 13 Jahre brauche, dass du mit mir klarkommst und ich 13 Jahre jetzt erstmal nur im Kreis rumlaufe und in der Wüste bin, bei den Schafen oder wo, also bei euch. Ich sage, dann ist mir das egal, ich habe keine Torschlusspanik mehr. Ich habe sie nicht mehr. Ich habe sie gehabt. Ich habe echt gedacht, Mensch, jetzt bin ich ja schon, ich steuere auf die 50 zu. Ne? Meine Frau hat die Schallmauer schon durchbrochen. Jetzt ist es vorbei, dachte ich. Gott, bis die Erweckung kommt und all das passiert, da bin ich ja 70 und dann, ne? Und Gott sagt, wenn du treu bist, dann kann ich bis 65 warten und ich kann in einem Jahr, in einem einzigen Jahr mehr machen, als andere in 30 Jahren auf die Reihe kriegen. Glaubst du das? Amen. Gott kann in einem Jahr mehr mit dir machen, wenn du davor vielleicht 20 Jahre treu in der Schule gewesen bist, als andere, die in der Kraft ihrer menschlichen Stärke gerödelt haben, vielleicht ein beeindruckendes Werk aufgebaut haben. Aber wo Gott sagt, hey, wo bin ich da drin? Das hast du selber gemacht. Schön, freut mich. Ich sehe auch in dir einen willigen Geist, aber es war nicht das, was ich eigentlich von dir wollte. Und deswegen habt keine Angst, gerade ihr, die ihr vielleicht schon länger unterwegs seid, die ihr denkt, mir geht die Luft langsam aus. Oder ich bin schon zu lange erfolglos unterwegs. Gott ist begeistert von dir. Und das gehört zum Plan Gottes in deinem Leben. Du bist noch nicht weich gekocht genug. Und du hast noch nicht die Güte Gottes wirklich erfahren. Aber wenn du sie erfahren hast, wenn du dir mal einst dich bekehrst, und du wirst dich bekehren, denn Gott wird dafür sorgen, dann wird dein Herz Feuer und Flamme sein, lichterloh brennen für Gott. Und dann wirst du bereit sein für das, wo Gott dich schon von Anfang an geschaffen hat. Wir wollen abschließen. Lass nicht zu, dass Verdammnis dich überwältigt und lähmt, wie den Mann am Anfang der Predigt. Lass nicht zu, dass Verdammnis dich lähmt, wie diesen Mann am Anfang. Lass nicht zu, dass Selbstablehnung und Verdammnis das, was Gott dir schenken will, von dir fernhält. Lass nicht zu, dass Verdammnis und Selbstablehnung körperliche Heilung von dir fernhält, weil du denkst, ich bin es nicht wert, geheilt zu werden. Es ist Unwissenheit über die Güte Gottes, Unwissenheit darüber, wie Gott dich sieht, und das lähmt dich. Hab Mut, dich positiv zu sehen. Hab Mut, das Gute in dir zu entdecken. Hab Mut, heute Abend mal vor einem Spiegel zu stehen und auch aufzuzählen, was Gutes in dir drin ist, auch wenn du dich für den letzten Versager hältst. Gott sieht das Gute in dir und zählt es auf. Schau in die Bibel rein, dort gibt es genügend Männer, die erbärmlichst versagt haben und die Gott aufgerichtet hat und die großartigsten Dinge für ihn getan haben. Petrus, David und wie sie alle hießen. Gott sagt, ich werde dich vollenden und ich werde dich wieder einsetzen. Du bist kostbar für mich. Ich sehe, was in dir ist. Ich, Gott, sehe, was aus dir werden wird. Gott sieht dich schon jetzt vollendet vor ihm. Und es ist diese Erkenntnis, zu begreifen, wie sehr Gott uns liebt. Wenn das in unser Herz fällt, wie begeistert er von uns ist, die uns dazu bringen wird, die zweite und dritte Meile zu gehen. Und nicht die Macht der Anklage, nicht die Macht der Einschüchterung und nicht die Macht der Manipulation wird dich dazu bringen. Auch nicht deine eigene menschliche Begeisterung, aber zu begreifen, wie sehr Gott dich liebt. Obwohl du so schwach bist, wie sehr er dich liebt. Das wird dir eine Energie geben, die nie aufhört. Wie sieht Gott dich? Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gerufen, aus lauter Güte. Ich habe dein Ja in dir von aller Ewigkeit gesehen. Deshalb bist du kostbar und wertgeachtet in meinen Augen. Und deshalb fürchte dich. Kannst du einfach nochmal leise diese CD von Gary Veen's Ablied Nummer 2 ganz leise im Hintergrund laufen lassen? Ich möchte noch gerne für uns beten. Ist das okay? Habt ihr noch ein bisschen Luft? Ihr seid zwar nicht würdig, aber... aber will ich. Es war ein Spaß, gell? Also wer jetzt übel verletzt wurde, bitte ich um Vergebung. Aber im Himmel ist auch Humor. Amen. Amen. Halleluja. Okay, lass uns kurz nochmal die Äuglein schließen. Jesus, wir möchten dich einfach einladen, dass du uns berührst. Jesus, wir danken dir, dass du uns gesehen hast, bevor diese Welt geschöpft war, jeden Einzelnen von uns. Dass dein Wort uns sagt, dass du jeden Tag und jede Stunde vor dir in ein Buch geschrieben hast. Vater, du hast jede Träne gezählt, du hast jede Tat gesehen. Herr, und du bist begeistert von uns. Danke, dass wir zu den Menschen gehören dürfen, die deinen Rufen irgendwo auf der Straße des Lebens gehört haben. Danke, dass wir sagen dürfen, wir sind Menschen, die in unserem Herzen ein Ja für dich haben. Die sagen werden, wir werden dich nie verlassen wollen, Vater, auch wenn wir schwach sind. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir nachfolgen, Vater. Jesus, ich bete, dass du jetzt ganz besonders auf die kommst, Herr, die auf dem See draußen sind, die fischen gegangen sind, Herr, die von sich selber denken, es ist vorbei, ich habe meine Chance gehabt, ich habe versagt, die Jahre sind vorbeigegangen an mir, ich bin grau geworden, nichts ist passiert, ich werde es nicht mehr schaffen. Jesus, ich bete, dass du jetzt diese Lügenmauern zerstörst in diesem Moment. In Jesu Namen zerbreche ich diese Macht der Lüge. Es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Daniel ist mit 80 Jahren in die Löwengrube und hat seinen Glauben bezeugt. Es ist nie zu spät. Gott hat etwas vor mit dir. Und Gott hat einen vollkommenen Plan. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jede Verdammnis wegnimmst. Vater, nimm den Geist der Entmutigung weg. Den Geist der Desillusion. Herr, ich bete, dass du einen Regen schickst, einen geistlichen Regen dieser Woche, in dieser Nacht, in Herzen, die schon so vertrocknet sind. Herr, dass du mit Weichheit kommst. Du Herzen weich machst, Vater. Und Gott wird sich dir offenbaren. Und du wirst ihm nicht widerstehen können. Keiner von euch. Nicht mal der Härteste von euch. Denn er ist stärker als du. Und er hat dich erwählt. Für immer. Und er wird das gute Werk, das er in dir angefangen hat, vollenden. Ich möchte jetzt einfach mal, ich mache das normal nicht gern, das wisst ihr, aber ich möchte die mal bitten, aufzustehen, die das Gefühl hatten, hey, für mich ist es vorbei und das, ich glaube nicht mehr, dass Gott mit mir noch groß weitergeht. Und dass du einfach durch dein Aufstehen zeigst, hey Gott, ich glaube der Botschaft von heute Abend, du hast gerade erst angefangen mit mir. Und das ist kein lahmes Trostpflasterchen. Schäm dich nicht. Wenn ich hier wäre, würde ich genauso aufstehen. Ja, ich habe das auch gedacht. Amen. Komm mit Mut. Komm mit Mut, Vater, jetzt auf alle, die stehen. Und Gott sagt dir, es ist nicht zu spät in deinem Leben. Es ist nicht zu spät. Du bist in meinem Zeitplan, mein Kind. Du bist in meinem Zeitplan und ich werde dich vollenden. Ich habe das gute Werk angefangen in dir und ich werde es vollenden. Time doesn't matter. Zeit spielt keine Rolle. Vater, ich danke dir für individuelle Berufung auf jeden Einzelnen, der hier steht. Für individuelle Berufung, für individuelle Vorbereitung, Vater. Und ich danke dir, dass wir erkennen dürfen, dass unser Leben auch wie es gelaufen ist bis hierher, ein Teil deines Planes ist, mit dem du uns erziehst. Danke, dass Zeit für dich keine Rolle spielt, Vater. Und wir schütteln dieses Joch ab, Vater, dieses System der Welt, das uns sagt, dass man nur in einem bestimmten Alter leistungsfähig und stark ist. Und wer das übersprungen hat, taugt nichts mehr. Du lebst im Reich Gottes und nicht im System dieser Welt. Das sagt ein 50-Jähriger oder 45-Jähriger, taugt nichts mehr. Du lebst am Herzen Gottes. Und er sieht den willigen Geist in dir. Er sieht das Verlangen zu dienen in dir. Er sieht deine Schwächen. Und er sagt, mein Kind, deine Schwächen habe ich schon lange gekannt. Und ich bin das Mittel und die Heilung für deine Schwächen. Und ich werde dir helfen zu überwinden. Fang du an, mir einfach zu vertrauen. Komm, Heiliger Geist. Komm. Komm. Ich spüre, wie Gott Herzen weich macht. Wir lieben dich, Vater. Wir danken dir, dass du ein so guter, herrlicher und vollkommener Vater bist und Gott. Du bist würdig, angebetet zu werden. Würdig, dass wir dir dienen. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Vater, und ich bete, dass du jetzt kommst auf jeden hier im Raum, der krank ist. Ich möchte dich ermutigen, dass du deine Hände auf die Körperstelle oder Teil legst, wo du Krankheit hast. Und dass du einfach mit mir jetzt vertraust, dass Gott dich anrühren wird. Es ist nicht immer nötig, dass irgendjemand durch die Reihen geht, Hände auflegt. Jesus selber ist hier. Und er liebt dich mehr als jeder, der für dich beten kann. Vater, ich bete, dass du jetzt auf alle kranken Stellen unseres Leibes kommst. Wir sind als deine Kinder vor dir. Wir sind frei von Verdammnis, frei von Furcht, frei von Ablehnung. Vater, und ich bete, dass du jetzt auch körperlich heilst. Stell du wieder her, was kaputt ist, Vater. Ich bete, dass du Gelenke heilst, Vater. Du von Migräne heilst. Ich bete, dass du Augen anrührst, Vater. Du siehst unsere Organe, Vater, wo Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Ich bete, dass du jetzt mit Heilung kommst, Vater. Vater, wir glauben für Krankheiten, über die Menschen das Label gehängt haben, unheilbar, dass du jetzt kommst und Durchbrüche schaffst, Vater. Fließ in unsere Leiber. Komm mit Wiederherstellung. Wir empfangen jetzt deine heilende Kraft, Vater. Und es ist ein Teil des Dienstes von Jesus, als er am Kreuz starb, hieß es, dass wir in seinen Striemen geheilt worden sind, dass wir in seinen Wunden Heilung haben. Und du hast auch die ganze Macht der Krankheit getragen am Kreuz, Vater. Und ich bete, dass du jetzt auch Festungen zerbrichst, wo wir unter Selbstverdammung leben, Vater, und Selbstverdammung und Selbstablehnung uns krank gemacht haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, in unserem Geist aufzustehen gegen diese Gedankenfestungen. Wir verabschieden uns von Gedanken der Selbstablehnung, der Selbstabwertung, des sich selber Niedermachens. Gedanken wie, ich habe das verdient und es geschieht mir recht so. Wir verabschieden uns davon. Es ist eine Lüge und es ist keine Wahrheit. Du bist ein Kind Gottes und du hast es verdient, gesund zu sein, weil Jesus bezahlt hat für dich. Und empfang jetzt in Jesu Namen Heilung. Wiederherstellung. Vater, wir beten, dass du in der Nacht weiterwirkst, in dieser Woche weiterwirkst. Und wir beten, dass du in unserem Geist wirkst, Vater. Richte uns neu auf heute. Danke, dass du immer näher kommst.